Ja, hallo. Hallo, willkommen zur Heise Show. Folge 3 sind wir heute live wieder aus dem, heute ist es der Heise Keller, beim Ablink ist es der CT Keller. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und ich habe heute 3 Gäste. 2 sind hier. Du bist?
Ich bin der Jörg aus dem Mobilrisser, Jörg Wirtgen.
Ich bin Volker Briegleb, auch aus dem Newsroom, Kollege von Martin.
Genau, und jetzt direkt zugeschaltet, machen wir hier gleich mal unser Nordamerika-Korrespondent. Genau. So, heute, wir fangen aber erstmal mit den, als erstes natürlich, also es geht heute um, wir wollen erstmal um Windows Phone reden, weil heute ist ein Jubiläum, ein Jahrestag, wie auch immer. Und dann geht es noch um Musikstreaming. Aber erstmal fangen wir mit Windows Phone an. Was ist denn heute das Jubiläum, Volker?
Na, ob so ein Jubeltag ist, das weiß ich nicht. Also es ist ein ziemlicher Einschnitt. Heute vor 5 Jahren haben Nokia und Microsoft ihre Kooperation nicht beschlossen, aber bekannt gegeben. Ja. Damals hat Nokia gesagt, okay, wir müssen jetzt im Kampf um Marktanteile bei den Smartphones was machen, weil unser System Symbian bringt es nicht mehr. Und sie haben damals voll auf Windows Phone gesetzt. Was ja jetzt per se damals auch nicht so ein super erfolgreiches System gewesen ist schon. Mhm. Es war halt so ein bisschen der Blinde und der Lahme tun sich zusammen und wollen ganz vorne mitlaufen. Und das ist 5 Jahre her und in den 5 Jahren ist ja, so unglaublich viel passiert.
Also normalerweise, wenn wir Jubiläen haben, dann ist immer so, oh mein Gott, so lange ist das schon her, aber bei dem Jubiläum ist gerade mal 5 Jahre, weil danach ist ja noch alles, was kam noch? Also das war nur das war nur der Beginn der Zusammenarbeit.
Ja, dazwischen war dann noch irgendwie eine Übernahme, hat Microsoft, glaube fast 6 Milliarden Euro hingelegt.
5,5, glaube ich.
5,5. Um Nokias Handysparte zu kaufen. Das Ergebnis ist, dass Microsoft inzwischen 7 Milliarden Dollar abgeschrieben hat auf die Übernahme und es Nokia als Handyhersteller nicht mehr gibt.
Ich glaube, die Milliarden waren auch das Positivste daran für Nokia,
ja,
dass sie diese Milliarden bekommen haben.
Genau, und das war 2013, glaube ich. Die Übernahme
war 2013.
Ja. Und danach, und das ist ja immer schon wieder, das ist ja auch schon wieder Vergangenheit.
Das ist auch schon wieder Vergangenheit. Und man kann jetzt auch gucken, was macht Microsoft eigentlich heute. Da hat es durch den neuen CEO, Satya Nadella, hat es ein paar Kurskorrekturen gegeben, möchte ich das mal nennen. Und wenn ich mir das angucke, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo wollen die jetzt eigentlich hin mit dem Mobile? Also weil Nadella sagt ja, Mobile und Cloud First ist unser Mantra. Und das mit der Cloud, das sehe ich auch bei Microsoft, aber mit Mobile, das sehe ich noch nicht so richtig. Und da hast du dir auch mal ein paar Gedanken zu gemacht.
Ja, das Problem ist, dass Microsoft eigentlich gar nichts anderes kann, als selber ein Handy anzubieten. Wenn sie jetzt sagen, nur Cloud First und alles konvergiert und so, aber haben gar kein Mobile-System, dann stellt sich ja die Frage, womit konvergiert das denn überhaupt, wenn die einfach nur ihr Desktop- und ihr Tablet-System behalten? Das heißt, sie müssen eigentlich das Telefon weiter anbieten. Dass die Dienste auf allen Geräten halbwegs vernünftig nutzbar sind, das gewährleisten sie ja. Sie haben ja haufenweise Apps auch für Android, die ganzen Office-Sachen und OneNote und das funktioniert ja unter Android und iOS auch ganz gut, sodass der Anwender vielleicht das Telefon, dass das Microsoft-System noch am wenigsten braucht. Aber Microsoft braucht es ganz einfach, um zu sagen, hey, hier, das ist die Plattform, da geht es noch ein bisschen besser als bei den anderen.
Ja, und wir können ja hier mal, also das können wir zumindest noch mal draufschauen, weil ihr habt ja ein bisschen den
Ach ja, wir haben hier so ein paar Sachen mitgebracht. Ich zeig mal hier.
Weil das ja wirklich nur 5 Jahre
sind. Das ist gut so.
Wir haben hier nämlich sehr alte Handys.
Das ist jetzt
zumindest sehr alt aussehende.
Das ist so ein Nokia-Smartphone von 2009. Das ist so ungefähr ein gutes Jahr, bevor die gemerkt haben, so, wir müssen jetzt hier radikal was ändern. Das ist ein Symbian N97. Und so sahen halt damals Smartphones von Nokia aus. Das ist so eine normale Brikettform mit einer ausklappbaren Tastatur. Das ist eigentlich ganz hübsch. Was einem hier schon direkt auffällt, ist, mit Touch war damals noch nicht viel. So navigieren musste man hier mit so einer kleinen Wippe und so einem kleinen Cursor. Das war alles ein bisschen fummelig und ja. Und das war immerhin schon 2 Jahre nach dem iPhone, muss man sich mal vergegenwärtigen.
Aber wir können ja hier das mal zeigen. Das war 2009, hast du gesagt. Und auch wenn wir gerade so geredet haben, dass da ja so das Ende dann langsam begonnen hat, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, da war Nokia noch mit Abstand Marktführer.
Ja.
Und zwar, und also auch ja noch ja, als diese Bekanntgabe dann war mit Microsoft vor 5 Jahren, war es dann schon nicht mehr ganz.
Nee, also das ging ab 2010 rapide abwärts. Also 2010 ja. sind die Marktanteile von Android zum ersten Mal richtig ja. Durch die Decke gegangen. Und wie man sieht, ja, die haben 40-50% ja. Marktanteile, hatte Symbian, aber das System war einfach nicht mehr richtig auf die Moderne ausgerichtet. Ja. Also man hat halt gesehen, beim iPhone hat man gesehen, dass mit Touch funktioniert. Diese, vor allen Dingen die Idee, die Apple hatte, mit dem, was heute alle mal alle Ökosystem nennen, also diese komplette ökonomische Basis, auf die das gestellt haben, da hatte Nokia nichts anzubieten. Da haben die dann versucht, wirklich nachzuziehen und haben verschiedene Sachen auch ausprobiert, haben sich da selber gelähmt mit unglaublich vielen Projekten, ja. unglaublich vielen verschiedenen Handys. Die waren total zerfasert. Die hatten, glaube ich, auch ein massives Managementproblem. Es gab einfach zu viele kleine Provinzen mit Provinzfürsten im Unternehmen.
Ja. Und das Problem war, glaube ich, dass sie auch nicht die richtigen Entwickler hatten. jetzt quatschen wir hier ständig zusammen. Ich glaube, sie hatten nicht die richtigen Entwickler. Was das iPhone gezeigt hat, ist, dass eine Touch-Bedienung ganz was anderes ist, als ein Symbian oder auch das Windows Mobile aufzubohren. Das hat einfach nicht funktioniert. Und die Entwickler, die auf den alten Systemen tolle Apps geschrieben haben, ich glaube, die hießen ja noch gar nicht Apps damals, haben es einfach nicht geschafft, ihre Ideen dann auch für Touch ordentlich zu portieren. Beim ja. iPhone hat es geklappt, weil direkt ganz neue Leute gekommen sind. Mhm. Und die alten Systeme umzubauen, es hat nicht funktioniert. Microsoft hat das einzig Richtige gemacht, ihr Windows Mobile weggeschmissen, als alle Produkte, als alle Projekte damit fertig waren und haben ganz was Neues entwickelt, weil das ist die Konsequenz daraus. Nokia hat es ein paar Mal versucht mit irgendwelchen Symbian-Abkömmlingen, hat aber alles nicht funktioniert, weil die ganzen neuen Entwickler, die wussten, wie Touch funktioniert, da dann schon bei iOS ja. und bei Android waren. Ja.
Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass Nokia ein Problem auf der Entwicklerseite hatte, sondern die hatten ein Kommunikationsproblem innerhalb des Unternehmens. Also ich habe mir von wissender Seite sagen lassen, die hatten ganz tolle Projekte, ganz fortschrittliche Sachen in verschiedenen Teilen des Unternehmens, nur ist das nicht unbedingt nach oben durchgedrungen. Die haben nicht gewusst, was die anderen jeweils machen. Und dann ein anderer Aspekt der Geschichte ist, Nokia hat ja dann auch versucht, was Neues zu machen. Sie hatten dieses N9, das ist ein Handy, das unter Linux gelaufen ist. Ich habe das selber eine Zeit lang verwendet. Das war wirklich fortschrittlich für seine Zeit. Also das hatte Touch, völlig Touch, da gab es keine Tastatur mehr. Das hatte, wenn man wollte, auch eine Kommandozeile, aber es hat eben mit Touch, mit Apps und so weiter funktioniert. Und ich denke, wenn sie an dem weitergearbeitet hätten, hätten sie wirklich eine Alleinstellung gehabt und Android das Leben schwer gemacht. Aber sie haben das dann, sie sind dann komplett in die andere Richtung gegangen. Eben Richtung Microsoft. Ja.
Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass der Vorteil im PC-Markt, dass einer das Betriebssystem macht und viele andere sich um die Hardware kümmern, dass das bei Android total funktioniert hat. Google kümmert sich nur um das Betriebssystem und so ein bisschen Nexus- und Pixel-Geräte. Aber hauptsächlich waren es dann auch Samsung, HTC oder inzwischen ZTE und Huawei, die das System nach vorne bringen, weil die dann auch ordentliche Hardware bringen, sodass das eben auf mehrere Schultern aufgeteilt ist. Was diese anteiligen Zahlen nämlich gar nicht so richtig zeigen, ist, dass das Volumen insgesamt bei den Mobile-Geräten explodiert ist. Ja. Unglaublich. Ja. Also das ist einfach eine Gerätekategorie, die 10, 100 Mal mehr Leute angesprochen hat, als das, was vorher die Smartphones waren. Die eigentlich mit Windows ja. Mobile ja. Und mit Symbian, das ist einfach nicht vorangekommen. Ob so ein N9 das gebracht hätte, vielleicht, könnte durchaus sein.
Also bei dem
aber
N9
die Marktmacht war dann eben, oder das Publikumsinteresse, das war dann bei Android ja. und iOS. Und die haben ja. dann mit ihren Phones das Leben der Leute auch verändert. Und heute kann sich ja keiner die Phones mehr wegdenken.
Ja. Ich glaube, beim N9 hätten sie Probleme bekommen mit dem Ökosystem, mit dem App Store. Und da verstehe ich dann auch, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir haben bei Windows Phone immerhin schon mal sowas wie ein etabliertes System. Na gut, ich würd sagen nicht etabliert, ich sage ein fertiges System mit einem App Store und wir haben ein großes Unternehmen dahinter, was da auch Power leisten kann. Und Du hast gerade schon gesagt, also Microsoft hat das einzige Richtige gemacht, Windows Mobile in die Tonne getreten und Windows Phone was ganz Neues zu machen. Ich fand das damals auch wirklich einen sehr erfrischenden Ansatz. Ich bin ein großer Fan von Windows Phone nach wie vor. Ich habe auch eins, kann ich immer
ja, eben, das war nämlich die letzte Frage. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, und heute muss man leider sagen, du kannst vielleicht auch mal den einen Slide zeigen mit den Verkaufszahlen. Da kann man nämlich auch sehen, wie der Gesamtmarkt den explodiert her, ist. Meintest du die den? Zweite schon ja. Am besten. Genau. Da kann man sehen, wie der Gesamtmarkt explodiert ist, wie die beiden größten Konkurrenten Samsung und Apple über die Jahre massiv mehr Geräte verkauft haben als Nokia und Microsoft und das System einfach nie richtig abgehoben hat, was ich persönlich sehr schade finde, aber auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass, wenn man sich auch wieder die Marktanteile anguckt, da Google so eine wahnsinnige Dominanz hat, dass ihm dem Markt einfach ein drittes, etwas größeres System guttun würde. Das war lange BlackBerry, aber die sind ja inzwischen auch komplett Geschichte, was das angeht.
Ja, die versuchen es jetzt auch, sich mit Android über Wasser zu halten oder mit einer, soll ich sagen, gehärteten Version von Android, weil sie ja doch die sicherheitsbewussten Kunden haben, gerade im Regierungsbereich. Ja. Samsung hat es probiert mit Tizen, aber davon habe ich jetzt auch schon einige Zeit nichts mehr gehört.
Ja, aber also Windows, du benutzt Windows Mobile, das ist jetzt.
Windows Phone heißt das
Windows
jetzt.
Phone heißt es. Ach so,
Windows Mobile. Phone, das ist ein Windows Phone 8.1.
Genau.
Das ist noch nicht auf dem neuesten Stand, das habe ich jetzt nochmal, warte ich lieber nochmal ab. Also das ist hier, wir haben hier auch ein aktuelles.
Genau, weil das ist ja die Frage, also was macht es denn nun besser? Also ich bin Android-Nutzer, aber ich bin auch, also ich finde das schon auch blöd, dass es quasi nicht das eine große gibt, wo jetzt auch nicht mehr so viel wirklich Tolles passiert. Also ich meine, also bei jedem Update, also sind ja mehr so Kleinigkeiten oder Sachen, die man eigentlich schon lange erwartet. Was macht es denn nun anders oder besser?
Also ich finde zum Beispiel diese Kacheloberfläche echt schön. Ich fand das einen gelungenen Ansatz, diesen ganzen Versuch, die App-Darstellungen mal ein bisschen anders zu lösen grafisch. Das Design kommt vom Zoom ursprünglich bei Microsoft und ist es besser oder nicht? Kann man schwer sagen. Also ich finde, es ist als System funktioniert es gut. Es ist relativ durchdacht. Sie haben viele Dinge von dem, was sie am Anfang drin hatten und was ich wirklich sehr einfach und logisch fand, wieder zurückgedreht. Diese thematischen Hubs, die sie da gebildet haben, das ist jetzt im Zuge auch des Zusammengehens mit der Desktop-Version so ein bisschen alles wieder unter den Tisch gefallen. Aber was man einfach sagen muss, sie haben ein Problem auf der App-Seite, auch wenn es die meisten Apps inzwischen gibt, die großen, also Twitter, Facebook und so, das gibt's natürlich alles. Aber man merkt halt, dass die Unternehmen, die Apps dann für verschiedene Plattformen entwickeln, natürlich Priorität Android und iOS haben und viele Features erst später reinkommen, wenn überhaupt die Apps dann auch nicht vielleicht ganz so liebevoll gepflegt werden. Und das ist schon ein bisschen schade.
Ja, man hat große Lücken dabei, auf jeden Fall. Es werden immer weniger Lücken, aber wenn man irgendeine App installiert, merkt man auf einmal, es geht doch nicht alles. Mir selber fehlt immer die Maps-Anwendung von Google, weil die kann einfach alles, was man so haben will. Und da fühle ich mich sowohl bei iOS wie auch bei Microsoft auch immer arg eingeschränkt. Das ist so wie so ein Maps, was 3 Jahre alt ist. Und dann geht immer alles Mögliche.
Da kann ich aber die Maps von hier finde ich super auf dem Windows.
Das wäre eine Alternative vielleicht.
Also
das modernste System ist das Windows auf jeden Fall. Also gerade diese Kacheln, wie du sagst, ich finde das einen wunderschönen Kompromiss quasi. Ja. Bei iOS kann man mit dem Homescreen gar nichts machen. Mhm. Bei Android kann man ihn so verhunzen, dass man nichts mehr findet. Und diese Widgets in einer konzentrierten und geordneten Form, das ist eigentlich das, wie man es haben möchte. Mhm. Und ein großer Vorteil, den Windows tatsächlich hat, ist die Konvergenz insofern, dass es vielleicht endlich tatsächlich mal losgeht damit, dass die Entwickler Apps für alle 3 Plattformen schreiben können. Also für ein Telefon, für ein Tablet und für ein PC. Und die können dann, wenn man sich entsprechend Mühe gibt, können diese Apps relativ viel. Das wird jetzt so langsam erst losgehen und damit hätte Microsoft tatsächlich das einzige System, wo es funktioniert. Die Frage ist immer nur, ob das auch wirklich das ist, was die Anwender tatsächlich wollen.
Ja.
Man macht mit dem Telefon natürlich ganz andere Sachen als mit dem Tablet und mit dem PC. Und ob da jetzt irgendwie der gleiche Source-Code dahinter steckt, das ist dem Anwender doch völlig
egal. Ich finde auch, das ist eine sehr auf professionelle Anwendungen zugeschnittenes Feature, aber natürlich schon ein ziemlicher Killer. Mhm. Wie gesagt, also ich weiß nicht so richtig, wo die hinwollen.
Sag mal,
Google geht auch in diese Richtung. Also man kann die verkaufen ja eine erstaunliche Menge von den Chrome Chromebooks. Den Chrome Laptops und den Chromeboxen. Ja. Also die Zahlen sind wirklich erstaunlich hoch. Und es ist jetzt mit wenigen Mausklicks kann man fast jede beliebige Android-App unter dem Chrome OS zu laufen bekommen. Da muss man überhaupt nicht programmieren können. Also man kann das auch selber machen, sich die APK von Android herunterladen und das auf einem Chrome OS ausführen. Also das geht auch in diese Richtung Konvergenz derselben Software zwischen dem Handy und dem Laptop.
Das hat aber noch den Unterschied, dass die App sozusagen bestenfalls glaubt, auf dem Tablet zu arbeiten, aber gar nicht die Möglichkeiten hat, die ein Desktop demgegenüber noch hätte. Ja, Microsoft ist da schon ein bisschen weiter noch. Und die Chromebooks natürlich, tatsächlich, die sind ja hier in Europa, vor allem in Deutschland, gar nicht so verbreitet. Das ist in USA und Kanada viel mehr, auch wegen dem Datenschutzproblem. Und da sind die im Bildungs- und Bereich und im Business-Bereich sehr, sehr verbreitet, wo hier ja eigentlich Windows noch das Dominante ist.
Mhm. Aber jetzt trotzdem, du hast ja, also Jörg, du hast es jetzt gerade alles so ein bisschen gelobt, aber du hast vorhin vor der Sendung gesagt, du hast Windows Phone immer für 3 Tage und dann nimmst du es wieder weg. Was ist denn das, was dich dann, sind es die App, die dich dann immer wieder wegbringen?
Ja, hauptsächlich sind es die Apps. Also es sind so viele Lücken. Wir lesen RSS-Clients mit dem Feedly und da gibt es für Windows zwar ein paar Apps, aber keine ist so ausgereift wie eben die für iOS oder Android. Die Foto-Apps können weniger. Jetzt gibt es von Adobe eine Lightroom-Version für Mobile, wo man die Handy-Fotos automatisch in seine Lightroom-Bibliothek mit einbauen kann. Das ist super komfortabel, geht aber unter Microsoft wieder nicht. Wenn man irgendwie ein bisschen mit den Streaming-Diensten experimentieren will, dann ist es schon schwierig genug, überhaupt sich zwischen Netflix und Spotify und Deezer zu unterscheiden und dann immer noch zu gucken, gibt es jetzt die Microsoft-App? Kann die denn auch wirklich alles? Kann man die Untertitel gucken und sowas? Okay. Ja. Man ist ständig damit beschäftigt, irgendwelche tollen Apps nicht einfach zu installieren, sondern erstmal muss man gucken, gibt es sie überhaupt und können sie alles?
Ne? Obwohl ich so die Erfahrung mache in meinem Umfeld, ist, dass die Reaktion auf Windows Phone immer sehr positiv ist, gerade bei Anwendern, die jetzt wirklich nicht so viel machen, die ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook, das sind wirklich gute, bezahlbare Smartphones mit einem ordentlichen System. Für uns jetzt vielleicht, was mich zum Beispiel bei Android immer stört, ist dieses, das würde mich stören als Konsument zu sagen, ich weiß ja nie, was ich da kriege. Jeder bastelt da seine eigene Oberfläche drauf und das ist dann für die einen ist es wieder irgendwie ein Argument, ja, das ist so super zum Anpassen, das kann ich mir individuell gestalten, aber manche Leute wollen auch einfach nur irgendwie ein Ding, was verlässlich funktioniert und wo sie jetzt gar nicht so viel rumstellen müssen. Und da wundert es mich eben, dass die da, weil sie in dem Segment ja auch in Deutschland zum Teil fast dann 10% Marktanteil hatten mit Windows Phone, mit diesen Mittelklasse Nokias, warum die da jetzt komplett wieder rausgehen. Und da ist mir im Moment eben nicht so klar, wo will Microsoft jetzt eigentlich hin? Kommt da jetzt noch was?
Wobei Microsoft hatte ja, glaube ich, nicht das Bedürfnis, alle diese Handys selber zu machen, sondern sie haben halt ein paar gemacht, um zu zeigen, was geht und wollten, dass die anderen, so wie Samsung und HTC und wer auch immer, Handys mit Windows Phone herstellt. Und
aber ich sehe im Moment niemanden, der das sonst machen würde. Also es gibt natürlich ein paar Hersteller, die das noch tun. Werden wir jetzt auch demnächst auf dem Mobile World Congress sicher wieder ein paar Windows Phones sehen, aber die sind dann selten auch hier auf dem Markt.
Es ist für die Hersteller schwierig. Das ist wieder das Problem, dass Microsoft die Handys nicht selber rausbringt. Die Hersteller verkaufen wieder mit etwas anderen Argumenten und die müssen irgendwie preislich attraktiv sein und vielleicht sich noch von ihrer Konkurrenz wieder absetzen. Bei Android kriegen sie es ohne Probleme hin. Samsung ist hier irgendwie mit fettem Abstand immer noch der größte Hersteller der Welt. Die schaffen es auch in einem Android-Gerät, ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Und die Windows-Geräte, da wissen die Hersteller selber nicht so richtig, wie sie die vermarkten können. Es scheint in einigen Märkten gut zu gehen. In Indien, glaube ich, gibt es irgendwie Hersteller, da können wir den Namen noch nicht mal aussprechen. Ja. Und die haben haufenweise Windows-Handys da. Das funktioniert ziemlich gut. Und gerade hier in Europa findet, glaube ich, eher so ein Android-Preiskampf schon statt. Jetzt kommen hier die Chinesen, versuchen es direkt hier, Coolpad und ZTE und Huawei. Und das ist kompliziert genug für die Hersteller und dann noch ein Windows Phone irgendwie reinzuquetschen und Argumente dafür zu finden, da tun die sich echt schwer mit.
Na gut, dann werden wir das ja sehen beim nächsten Jubiläum. Also auf jeden Fall kann ich hier auf Twitter, wird schon gelobt. Also das mit dem App Store ist, glaube ich, so das, was die Leute auch sagen, das fehlt einfach bei Windows. Zumindest denen, die die es schon gewohnt sind von anderen Betriebssystemen. Das zweite Thema, wofür wir Daniel direkt zugeschaltet haben, da wollten wir ein bisschen über Musikstreaming reden. Und der aktuelle Aufhänger, Daniel, war eine Meldung, die du vor ein paar Tagen geschrieben hast. Da geht es ein bisschen um die Finanzierung, also weniger darum, was können wir auswählen, wo können wir was hören, sondern wie geht es den Künstlern? Wie geht es denn den Künstlern und den Labels?
Naja, den Labels nicht so schlecht. Also wenn man sich die Universal-Zahlen anschaut, die haben einen schönen Betriebsgewinn gemacht. Warner, sorry. Aber die Künstler, also da gibt es viele, die klagen, die sagen, ich kriege nicht einmal, ich kriege irgendwelche Bruchteile von Cent für jeden Stream und so weiter. Wobei hier natürlich die Masse, die vergleichen das mit dem Radio. Aber im Radio sind die Tantiemen hängt auch von der Reichweite des Radiosenders ab. Man muss ein bisschen den Hintergrund wissen. Also da hilft uns ein geleakter Vertrag zwischen Sony Music und Spotify. Der wurde letztes Jahr geleakt.
Ja.
Daraufhin hat Sony Music dann versucht, das zu unterdrücken. Und dann hatten wir einen schönen Streisand-Effekt und wir haben alle erfahren von diesem schönen Vertrag. Und das sieht man, wie die Label mit den Streaming-Anbietern die Deals machen. Und das nicht unbedingt zum Vorteil der Künstler.
Okay.
Also anstatt einen Vertrag zu machen, der sagt, jedes Mal, wenn ihr einen Stream von uns spielt, schickt ihr uns eine bestimmte Summe Geld, haben sie gesagt, naja, wir geben euch die Streams billiger, also gibt es nur Hausnummer die halbe Summe Geldes, aber dafür wollen wir eine so und so viel Millionen Vorauszahlung, die, wenn ihr das mit euren Streams nicht ausnutzt, bei uns bleibt, und das ist in der Regel der Fall, weil diese Vorauszahlungen sind so hoch, also man zahlt ein erhebliches Eintrittsgeld. Zweitens wollen wir gratis Werbefläche in euren Streams haben. Drittens wollen wir ganz billige Werbefläche in eurem Stream haben, die wir dazu kaufen können, so viel wir wollen. Und viertens wollen wir Aktien von euch haben, damit, falls ihr einmal reich werdet, auch wir reich werden. Das Problem für die Künstler ist, die Künstler sind nur an den Tantiemen beteiligt. Und an den Aktien und an den gratis Werbeflächen und an den Vorauszahlungen, soweit sie nicht durch Streams dann verbraucht werden, sind die Künstler eigentlich nicht beteiligt.
Ja, die kriegen ja keine Aktien.
Die kriegen keine Aktien. Yeah. Und das also hat für sehr viel Unmut gesorgt. Und jetzt ist offenbar die Situation eingetreten, dass die großen Label Probleme haben, Verträge mit den neuen Künstlern zu machen. Weil die also sich auf solche Spielereien ungern einlassen wollen und lieber versuchen, mit kleineren, unabhängigen Labeln zu gehen oder überhaupt alleine zu gehen. Oder sich einfach, wie manche Schwiegermutter vielleicht sagen würde, einen ordentlichen Job suchen. und jetzt versuchen also, Warner Music hat den Vorstoß gemacht und hat gesagt, ja, liebe Künstler, wir werden euch auch an den Aktienerlösen beteiligen, sofern diese Streaming-Anbieter eines Tages vielleicht an die Börse gehen. Und von Spotify gibt es schon diese Gerüchte, dass die an die Börse gehen wollen, und dann könnte Warner diese Aktien verkaufen und würde dann die Künstler an diesem Erlös beteiligen. Da fragt man sich, naja, also für die Künstler wäre es natürlich besser gewesen, sie hätten gleich ein Geld bekommen und nicht vielleicht in ein paar Jahren einen Aktienerlös. Aber so versucht sich Warner jetzt aus der Affäre zu ziehen. Und Sony hat dann sofort gesagt, ja, wir auch. Weil sie dann nicht dahinter zurückstehen wollen von Universal, also wird man sehen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schönheitspflaster, was sie da versuchen zu verteilen. Erstmal haben sie die Aktien ja nur, weil sie die am Anfang von Spotify im Prinzip erpresst haben, weil sie gesagt haben, okay, Beteiligung, sonst kriegt ihr überhaupt unseren Rechtekatalog nicht.
Genau.
Und das war für Spotify ja am Anfang ganz wichtig, dass sie den ganzen Backkatalog von den großen Labels bekommen, weil sonst macht das mit dem ganzen Streaming keinen Sinn. Ich halte das aber auch wirklich nur für eine Seite des Problems. Die andere ist, und das habe ich nicht verstanden, warum die Künstler immer hingegangen sind und gesagt haben, böse Spotify, wir kriegen kein Geld. Und Spotify stellt sich dann hin und sagt, ja Leute, aber wir schütten irgendwie 70% unseres Umsatzes an euch aus. Ja. Das Problem ist, dass das Geld halt an die Labels ging.
Ja.
Und dass die vielen Künstler eben noch alte Verträge hatten aus CD-Zeiten, wo die Labels alles, was sie jemals für den Künstler machen, erstmal verrechnen mit den ganzen Tantiemen, die sie einnehmen. Es gibt Künstler, die sind seit 10 Jahren im Label und haben noch nicht einen einzigen Cent Tantieme gesehen, weil halt irgendwie erstmal komplett alles, also das Auto, was dich vom Flughafen abholt zur Pressekonferenz, wird dir in Rechnung gestellt. Und da bist du natürlich, wenn du kein irgendwie Superstar bist, dann kannst du da lange für arbeiten, bis du dann erstmal deine ersten Euro Tantiemen siehst.
Das heißt also auch, in der Regel ist es so, dass sie eine Stange Geldes bekommen, wenn sie bei dem Label unterschreiben, so einen Signing Bonus.
Den Vorschuss
ist natürlich Vorauszahlung, auch. Das ist eine Vorauszahlung auf die Tantiemen. Und eben weil alles mögliche gegenfreichen wird. Das heißt, die meisten Künstler bekommen nach diesem Signing-Bonus tatsächlich nichts mehr. Nie.
Okay. Ich würde ja sagen, was weiß ich, wenn so ein Tidal, der ist ja von Musikern gemacht, mehr oder weniger, wenn die einen Bonus oder wenn die einen Special-Tarif hätten, hier zahl 10 Euro mehr und das kriegen die Musiker, wäre ich sofort dabei. Mhm. Das heißt, ein Tidal kann das aber gar nicht machen, weil das gegen irgendwelche Verträge dann auch wieder verstößen würde, die Musiker mit den Labels haben.
Mhm. Also das Problem auf jeden Fall ist gar nicht, dass zu wenig Geld da ist, weil das ist so das Bild, was man immer hat, dass Streaming zu wenig einbringt, sondern dass es bei den Falschen ankommt, wieder.
Bei den Richtigen kommt es nicht an, genau. So viel kann man sagen, ja. Mhm. Und das liegt unter anderem auch an dem Verteilerschlüssel, den die Streamingdienste selber haben. Das ist auch noch ein Teil des Problems. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur Singer-Songwriter-Musik hörst, ne, dann hörst du die ganze Zeit irgendwelche völlig unbekannten Indie-Artists auf Spotify, die so Gitarrenmusik machen und zahlst dafür glücklich deine 10 Euro im Monat. Mhm. Und von diesen 10 Euro kriegt aber trotzdem 40% Beyoncé, Lady Gaga, die Backstreet Boys, weil sozusagen die gesamten Einnahmen von Spotify, die ausschütten, werden prozentual verrechnet mit so internen Punkten, wie groß der Anteil eines Künstlers sozusagen am Gesamtstreaming-Aufkommen ist.
Ja.
Das heißt, immer von deinem Geld wird immer Lady Gaga und immer Beyoncé was bekommen, auch wenn du die nie hörst. Und da sagen auch schon viele Künstler zu Recht, das müsste man mal so ein bisschen umdrehen, dass sozusagen die Tantiemen so alloziert werden, dass tatsächlich diejenigen, die gehört werden, dann auch das Geld von diesen Kunden bekommen. Das lässt sich technisch relativ einfach machen.
Also der Trick wäre, das an dem Umsatzanteil des jeweiligen Hörers zu bemessen und nicht wenn ich jetzt da 10 Euro einzahle von meinen 10 Euro, die werden auf die Künstler verteilt. Und nicht meine 10 Euro gehen in den Pool und dann von dem, was die Masse hört, wird verteilt. Das würde auch das zweite Problem lösen, nämlich dass manche, oder zumindest die Situation verändern. Es gibt ja auch diese so Fake-Accounts, wo Leute sich in der Amazon Cloud oder Microsoft Cloud Instanzen anlegen und dann ununterbrochen von Spotify oder Anbietern irgendwelche obskuren Werke streamen, nur um dann Tantiemen zu kassieren. Stimmt, damit kann man echt Geld machen. was natürlich auf Kosten, also das sind wirklich so Geräuschkulissen, die sie bei Spotify zuerst hineinstellen, um sich dann hundertfach zurück, tausendfach zurück zu streamen und damit Geld zu machen. Das könnte man vielleicht auf diesem Weg auch einmal versuchen, dieses Geschäftsmodell weniger attraktiv zu machen.
Wissen wir denn, ob alle Streaming-Dienste ähnliche Verträge haben?
Ja, also sie haben, dieses Problem mit den Aktien und mit den hohen Vorauszahlungen, das ist kein Sonderfall für Spotify, sondern das mussten die anderen Streaming-Anbieter auch machen. Mhm. Die wurden auch in diese Richtung gezwungen, sonst hätten sie die Verträge nicht bekommen. Und dann gibt es für den jeweiligen Streaming-Anbieter, um beim Beispiel Spotify zu bleiben, die Labels haben eine Most Favored Nation Clause. Das heißt, wenn jetzt Warner mit Spotify einen bestimmten Deal macht, der gut ist für Warner, dann können die anderen Label, Universal und Sony, auch dieselben besten Bedingungen bekommen. Und zwar nicht gerechnet auf den Gesamtvertrag, sondern auf die jeweilige einzelne Bedingung. Das heißt, sie können die Rosinen sich aus den anderen Verträgen herauspicken. Das führt dazu, dass die Verträge sehr ähnlich sind.
Das war doch auch so, als Apple letztes Jahr da reingedrängt ist, haben sie doch versucht, die Landschaft quasi zu ändern. Also zum Beispiel ist ihnen ja im Dorn im Auge, dass man Spotify so lange kostenlos hören kann mit Werbung. Und das haben sie ja auch nicht geschafft. Also es ist ja weiterhin möglich. Also sie konnten Spotify dann auch nicht dazu drängen.
Aber die Label, Warner hat das auch ganz offen gesagt, sie wollen also forcieren die bezahlten Abos bei Spotify und anderen Anbietern, weil da mehr Geld für die Label hereinkommt. Und das heißt, die Labels sind auch nicht so glücklich mit den werbefinanzierten Streams. Ja. Und auch nicht rasend glücklich natürlich mit YouTube, wo man viel kostenlos findet. Andererseits ist das gerade für weniger bekannte Künstler heutzutage die Plattform, um gefunden zu werden, um Wenn man irgendjemand das hört, da ist ein Konzert, den kenne ich nicht, na, vielleicht schaue ich mal auf YouTube, was der drauf hat, bevor ich mir eine Konzertkarte kaufe. Also die richtige Abstimmung zu finden, das ist, glaube ich, noch niemandem gelungen.
Ja. Zu den bezahlten Accounts können wir ja noch kurz gucken. Wir haben vorhin zumindest mal versucht, die Zahlen zu finden. Man weiß das ja gar nicht so. Also Spotify ist inzwischen bei 20 Millionen.
Ja, letzte, was ich gelesen habe, war so 25 plus vielleicht inzwischen schon. Okay, also ja. So genau sagen sie das auch nicht. Das sind 25 Millionen zahlende Kunden, 75 Millionen insgesamt. Bei den anderen sind es dann schon deutlich weniger. Also diese habe ich mir hier notiert, 16 Millionen insgesamt, 6 Millionen zahlend.
Jetzt, irgendwas geht jetzt hier los im Hintergrund.
irgendwas geht jetzt hier
die
los.
Die Technik spinnt hier durch. Wir haben zumindest Apple Music noch. Wir müssen jetzt hier
Apple über- Music angeblich 10 Millionen, weiß man auch nicht so genau. Die sind alle nicht so besonders transparent mit ihren Zahlen. Und ein Tidal habe ich mir hier mit einer. Aber die sind auch noch jung.
Ja, genau.
Dann gibt es ja auch noch, ich meine, beim Thema Streaming Music ist ja der große rosa Elefant im Raum ist immer YouTube.
Ja.
Da wird es ja auch immer noch um Rechte gestritten und um Geld. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit Amazon Prime weitergeht. Die gibt es ja schließlich auch noch. Die haben jetzt gerade auch ein Music Streaming für ihre Prime-Kunden gestartet. Das ist noch im Vergleich zu den anderen relativ begrenzt vom Umfang her, aber.
Sind auch ja, das ist die Sparvariante.
Ja, ja. Genau.
Aber durchaus unterhaltsam.
Ja. Aber das werden wir ja sehen, weil jetzt sind wir nämlich mit unserer halben Stunde schon wieder durch. Und wir können euch jetzt zumindest allen, die ihr live zugucken, ich mache das hier ganz live, direkt zum nächsten Livestream können wir euch nämlich weiterleiten. Und zwar werde ich jetzt gleich hochrennen und nach den sogenannten Gravitationswellen gucken. Die werden jetzt wahrscheinlich bekannt gegeben. Also die heiße Show endet und die National Science Foundation beginnt da im Hintergrund. Also es ist auf der Seite, der YouTube-Seite der National Science Foundation. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ob nun ich oder die Kollegen, das entscheiden wir dann. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Gravitationswellen. Liebe Grüße aus Kanada.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.